Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts bei teltarif.de. Ich bin der Markus und wen habe ich mir heute hier ans Mikrofon geholt?
Ja, Kai, den Chef und Gründer von Teltarif.
Sehr passend, denke ich, zum letzten Podcast im Jahr 2018. Und wir haben uns gedacht, wir blicken so ein bisschen auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Werfen vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf 2019. Kai, wie war es denn 2018? Was hat sich so getan im Telekommunikationsbereich?
Ja, ich glaube, dass vor allem die Einlösen von Versprechen im Mobilfunk das Prägende von 2018 war. Also das Handy als universelles Datenmodem, als Datenquelle, als Videoendgerät. Darüber ist ja schon vor 20 Jahren, sag ich mal, als wir über 3G geredet haben und die Lizenzen gesprochen worden, dass künftig alles mobil funktionieren soll. Ja, erst waren die Lizenzen extrem teuer, dann hat es lange gedauert, bis die ersten Endgeräte da waren. Dann war es eigentlich dann trotzdem zu langsam und die Akkulaufzeit, wenn man so auf dem Handy Video guckte, also vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, bevor dann die Meldung kam, jetzt ist aber Ende hier. Ja, dann kam 4G und damit das bessere Netz, aber eigentlich so richtig funktioniert das auch noch nicht. Und jetzt, letztes Jahr eben mit All-You-Can-Eat-Tarifen von der Telekom, also echtes, unlimitiertes Datenpaket, das ist jetzt auch erstmal die Möglichkeit zu surfen auf dem Handy. Solange bis der Arzt kommt, das ist also für mich eigentlich das Prägende gewesen, dass also dieses Versprechen, man kann eben auf dem Handy tatsächlich das machen, was man auf dem PC auch machen kann, nämlich stundenlang Video gucken oder Videotelefonieren oder eben Gaming, dass das endlich eingelöst worden ist.
Wo die anderen beiden, sprich Vodafone und O2 ja dann auch nachgezogen sind, logischerweise, mussten sie ja, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wie siehst du denn solche Dienste wie Stream On oder Vodafone Pass, die ja so eine Light Edition sozusagen von solchen unlimitierten Tarifen sind?
Ja, es wird da ja viel mit Netzneutralität diskutiert, ob es okay ist, dass halt bestimmte Videodienste dann mit Zero Billing aufs Netz dürfen, andere nicht. Im Gegenzug müssen diese Dienste sich ja beschränken. Also bei Stream On wird dann eben auch nur SD-Video übertragen, also letztendlich die Fernsehqualität, wie wir sie von früher kennen, halt keine HD-Videos, wie man sie eigentlich heute, zumindest auf größeren Displays, ja auch unbedingt haben will, um eben alle Details sehen zu können. Ich persönlich halte solche Deals grundsätzlich für richtig, dass man sie macht, weil sie eben es ermöglichen, die Netzkapazität entsprechend anzupassen und zu planen. Die Telekom kann halt bei Stream-On sagen, okay, wenn es in der Zelle eng wird, ja, dann fliegen halt ein oder zwei oder drei Stream-On-Streams am Zellenrand halt aus der Zelle raus, aus der Nutzbarkeitsmöglichkeit raus. Und wer halt für sein Datenpaket bezahlt hat und da irgendwelche Transfers macht oder eben bei WhatsApp jetzt Bilder schickt, der kann das dann trotzdem noch tun. Das ist besser, als wenn alle gleichermaßen in einem unregulierten Datenstau landen. Wenn die Netzbetreiber halt sozusagen ein Billigsegment haben, von dem sie wissen, die Daten können wir halt als erstes wegbeißen, wenn es eng wird. Das wird von vielen Protagonisten natürlich anders gesehen, weil natürlich schon die Gefahr besteht, dass die Telekom, wenn sie mal so das Premium-Internet und das Low-Cost-Internet einrichtet, natürlich Einfluss nimmt auf die Inhalteanbieter und die Inhalte, die halt nicht so schmecken, dann in die Low-Cost-Schiene verbannt, auch wenn die das dann möglicherweise gar nicht wollen. Das ist Aufgabe des Regulierers. Also wirklich drauf zu schauen, was läuft da eben an Priorisierung künftig in 5G, natürlich auch an Network Slicing. Welche Diensteklassen werden geschaffen? Wie transparent ist das? Werden hier gezielt Inhalte oder Dienste blockiert? Wenn ja, muss man sofort eingreifen. Aber solange eben, wie das jetzt bei Stream-On anscheinend bisher der Fall ist, die Telekom klare Regeln kommuniziert, zu denen die Videoanbieter in das Stream-On hinein können und den Kunden auch eine Möglichkeit gibt, das vorübergehend abzuschalten, wenn sie wollen. Und dann natürlich auf ihr eigenes Datenvolumen, aber eben entsprechend dann ungedrosselt die Videodienste nutzen können, halte ich das schon für korrekt. Es ist, wie gesagt, nicht neutral im Sinne von alle Datenpakete sind gleich. Andererseits werden wir mit 5G Network Slicing sehen. Und wenn zwei Autos sich gegenseitig vor einem Unfall warnen, der halt, den das eine Auto schon sieht und das andere noch nicht, dann ist dieses Paket auf jeden Fall viel wichtiger und viel mehr wert als jedes Videopaket. Und selbst als ein Download oder auch irgendwelche E-Mails, die dann einfach ein oder zwei oder drei Sekunden warten müssen oder der Stream ruckelt halt mal, damit eben die Autos diese wichtigen Informationen sich zuschicken können. Dasselbe natürlich mit Overlay-Netzen für Rettungsdienste. Wenn halt die Feuerwehr einen Großeinsatz hat, ja, dann werden halt in dieser Region natürlich die Streams der Feuerwehr, wo die halt ihren Einsatz koordiniert und das Brandgeschehen beobachtet, dann kriegen die die Priorisierung und irgendwelche privaten Videochats fallen halt dann in der Region für die nächste Stunde oder zwei runter. Das halte ich für richtig.
Absolut.
Weil wir können nicht die Netze ausbauen, um eben die allerletzte Anforderung jederzeit erfüllen zu können. Wichtig ist, dass man dafür einen klaren Regulierungsrahmen schafft, unter welchen Bedingungen darf ich eben priorisieren und dann eben natürlich, klar, das heißt logischerweise andere Dienste wegbeißen und wo ist es dann eben nicht mehr legal. Das heißt, es muss zu den priorisierten Diensten entweder klar definierte gemeinheitswohl dienende Aufgaben und Begründungen geben und da ist halt zuverlässiger Straßenverkehr auf künftigen Straßen mit Teil- oder ganz autonomen Autos. Da sind Rettungsdienste, da ist natürlich auch der Flugverkehr. Wenn wir irgendwann mal anfangen, über fliegende Drohnen und Ähnliches nachzudenken, die auch der Personenbeförderung dienen, nicht nur Kameras für, sag ich mal, beim Nachbarn spähen. Das sind natürlich dann alles Dienste, wo das nachvollziehbar ist, dass die im Netz priorisiert werden und eben dann eine höhere Diensteklasse haben als, sag ich mal, Internet.
Ist richtig. Im Smartphone-Bereich, die Displays werden immer größer. Ich persönlich finde es ja gut, aber wie stehst du dazu?
Ja, ich warte ja auf das faltbare Display, dass man es dann doch wieder zusammenfalten und in die Hosentasche stecken kann. Es soll ja zu einem Preis kommen, der dann möglicherweise das mit in die Hosentasche stecken dann doch etwas fragwürdig erscheinen lässt. Und ich habe da auch Schiss vor, weil ich fürchte halt schon, dass irgendein Krümel aus einem harten Material, das man halt durch einen dummen Zufall sich zwischen die beiden Displayhälften vorm Zusammenklappen eingefangen hat, dann in der Hosentasche, wenn man halt drauf sitzt und rumreibt, dann doch seine hässlichen Spuren auf den beiden Displayseiten hinterlassen wird. Ich vermute aber, dass das, wenn es den Herstellern gelingt, das eben so zu implementieren, dass es wirklich kratzfest und zuverlässig wird, werden diese faltbaren Displays natürlich the next big thing werden.
Könnte natürlich dann auch bedeuten, dass man gar nicht mehr zwingend noch ein Tablet braucht.
Nein, das nicht mehr. Weil man hat ja dann das Smartphone mit drei Displays letztendlich. Also beziehungsweise die Frage ist, wie rum man faltet. Also wenn man das Display nach außen faltet, hat man natürlich auch nur die Rückseiten zerkratzt sozusagen. Dafür halt dann alle Displayseiten der Umgebung ausgesetzt. Wenn man es nach innen faltet, ist natürlich das Problem eben, wie gesagt, dass halt das kratzende Display gegen Display passiert, wenn ein Steinchen zwischen ist. Ja, aber es wird, denke ich, im Extremfall eben, wenn man das Display nach innen klappt, natürlich weiterhin außen ein kleines Display dann zu sehen sein, dass man halt dann also effektiv dann drei Seiten mit Display hat auf dem faltbaren Gerät. Das wird dann so viel Displayfläche sein, dass man wahrscheinlich für die meisten Anwendungen noch auch auf das Tablet verzichten kann. Also zumindest die 7 Zoll Tablets werden eigentlich als Produktsegment aussteigen.
Ich denke auch, es gibt ja von Huawei jetzt schon das Mate X mit 7,2 Zoll Display als Smartphone.
Ja.
Ich dann denke, es gab auch schon Tablets, die waren kleiner.
Ja.
Wir haben ja schon so ein bisschen auch in die Zukunft geguckt, gerade eben auch faltbare Displays. Was erwartest du denn sonst für das kommende Jahr?
Ich hoffe mir natürlich, dass man die 5G-Versteigerung mit guten Bedingungen über die Bühne bekommt. Das heißt, der schlechteste Fall jetzt für Deutschland und den eh schon extrem zurückliegenden Mobilfunkausbau im internationalen Vergleich. Also der beste Fall für Deutschland wäre wirklich, dass der Staat dieses Mal auf Einnahmen verzichtet. Also vielleicht die Auktion am Schluss mit 1 oder 2 Milliarden Gesamtsumme ausgeht und nicht wieder mit 10. Zumindest der Bundesinnenminister zu hoffen scheint, dass er da 10 Milliarden Euro wieder einnimmt. Aber wenn die Netzbetreiber so viel Geld bezahlen, dann fehlt das Geld natürlich immer wieder für den Netzausbau. Und stattdessen sollten wir halt wirklich Auktionsbedingungen haben, die sehr klar und kleinteilig festschreiben, was gebaut werden muss, welche Netzabdeckung erreicht werden muss. Und da sollten wir jetzt nicht über 98% Bevölkerung auf dem Papier reden, weil 98% Bevölkerung heißt höchstens 50% Fläche. Und wenn auf dem Papier 98%, dann wird irgendwo in der Zelle gemessen, ob da halt es passt. Und wenn es dann nebenan schon nicht mehr passt, dann haben wir also effektiv wahrscheinlich dann am Schluss 94% oder 95% Bevölkerung. Mit anderen Worten, jeder 20. fällt runter. Also quasi vom Prinzip her eine Großstadt wie Berlin auf Deutschland umgelegt, bleibt dann unversorgt. Sondern wir sollten wirklich über 98% Fläche reden.
Zumindest überall, wo jemand wohnt oder wo Verbindungsstraßen sind, sollte der Netzausbau gewährleistet sein.
Also überall da, wo Menschen regelmäßig sind.
Genau.
Und das beinhaltet auch den Wald, der im Sommer als Ausflugsgebiet genutzt wird und der im Winter dann möglicherweise verlassen ist. Da muss man natürlich dann im Sommer messen, wenn alle dort eben ihr Picknick machen, ob dann auch vernünftige Netze verfügbar sind. Und ja, wir werden in Deutschland auch mehr Probleme kriegen. Also Waldbrände bei Berlin gab es ja die letzten Jahre, oder nicht das letzte Jahr, leider. Da sollte dann auch, wenn die Feuerwehr dort einen Einsatz hat, eben zumindest ein Netz für Sprache verfügbar sein, dass die ihren Einsatz koordinieren können. Das heißt, wir brauchen eigentlich sogar 100% Flächenabdeckung in Deutschland.
Das hatten wir fast mal mit dem Seenetz auch nicht ganz, aber zumindest ging es so in die Richtung.
Ja, also wir brauchen für Basisdienste wirklich eine gute und sehr gute Netzabdeckung in Deutschland. Für die Infrastruktur, auch für die Landwirtschaft, auch die wird künftig mehr Feuchtesensoren ausbringen müssen, um eben zu melden, okay, auf dem Acker hier, da hat es geregnet, aber auf dem nebenan, da muss jetzt mal was getan werden und der Bauer eben mit dem Beregnungswagen kommen, damit dort nicht alles verdorrt. Das geht aber nur, wenn dieser Sensor, der auf dem Akku da ist, auch seine SMS, also sein kurzes Datenpaket, Achtung, hier ist jetzt wirklich Schicht im Schacht, was es Feuchtigkeit betrifft, auch los wird. Mhm. Gut, was es diese kleinen Datenraten betrifft, ist mit LTE und Narrowband IoT etwas gemacht worden, was die Netzabdeckung im Vergleich zu der Netzabdeckung, die ein Smartphone sieht, natürlich erhöht. Weil diese kleinen Daten, die werden dann bis zu 1000 Mal wiederholt, in der Hoffnung, dass sie in Summe dann doch durchkommen. Mhm. Andererseits, wo stecken die Sensoren? Die sind ganz nah am Erdboden, also da, wo die Netzversorgung eher schlecht ist.
Richtig.
Und deswegen sollten wir uns da nicht darauf verlassen, dass das Narrowband IoT allein schon das Problem löst. Zudem sollte es dann doch auch dort eben aufgrund der Dürre wieder zu einem Brand kommen und sei es auch nur ein Bodenbrand, braucht die Feuerwehr die Möglichkeit eben kommunizieren zu können, Achtung, wir brauchen nochmal 2 Löschwagen oder brauchen nochmal jenes Löschmittel oder Achtung, hier sind wir fertig, aber dort müssen wir eben noch was tun, ohne dass jetzt alle Helikopter aufsteigen müssen oder. Das heißt, wir brauchen in Deutschland eine funktionierende Mobilfunkinfrastruktur. Das bei der Auktion festzulegen, dass wirklich jeder Netzbetreiber von den dreien, die wir haben, weil einer kann immer mal ausfallen und einer wird natürlich immer irgendwo mal eine Ecke haben, an der er nicht funktioniert. Also wir müssen alle drei Netzbetreiber wirklich ausbauen in Deutschland. Das muss in die Auktionsbedingungen rein. Und danach ist die Lizenz eigentlich nur noch so gering werthaltig, weil durch die Ausbauverpflichtungen die Lizenz eh schon so teuer wird, wenn man sie kauft, dass es dieses Wettsteigern gar nicht mehr geben wird. Sondern jeder Netzbetreiber muss sich dann überlegen, ja, lohnt sich es überhaupt für mich, die Lizenz zu kaufen? Nicht aufgrund des Kaufpreises, der draufsteht, sondern aufgrund der Ausbauverpflichtungen, die draufstehen. Das muss die Netzagentur erreichen, dass den Netzbetreibern klar wird, dass sie hier zwar diese extrem wertvolle Ressource, Frequenzen, mit denen man in den Städten massenhaft Geld verdienen kann, gute Geschäfte machen kann, eben bekommt, im Gegenzug dazu, dass sie diese Ressource auch dort, wo es für die Netzbetreiber nicht so wirtschaftlich ist, eben in der Fläche, aber wo für Deutschland das wirtschaftlich ist, dass es erschlossen wird. Weil wir eben bessere Brandbekämpfung bekommen. Weil wir bessere Versorgung auch von Leuten, die eben abseits des Schusses leben, bekommen. Weil wir eine wichtige Industrie, also die Landwirtschaft, besser angebunden bekommen. Weil wir eben künftig auch wieder mehr Lebensmittel selber herstellen können. Diese ganzen Vorteile einer wirklich flächendeckenden Versorgung bekommt eben der Staat als Geschenk dafür, dass er jetzt kurzfristig auf Geld, also Lizenzeinnahmen verzichtet. Und gerade bei der aktuellen Staatsfinanzsituation, also wo Deutschland ja Überschüsse erwirtschaftet, jetzt noch einfach nur Geld den Netzbetreibern abzuziehen und anschließend zu sagen, ja, macht mal einen Netzausbau oder auch nicht, halte ich für falsch.
Ist richtig, ja.
Der politische Prozess hat das auch schon ein Stück weit angestoßen. Es gab ja sehr intensive Diskussionen darüber, dass eben Netzausbau gemacht werden soll. Aber so wie ich bisher die Versteigerungsbedingungen lese und die anschließenden Lizenzbedingungen, gehe ich von aus, dass der Prozess nicht weit genug gediehen ist, um wirklich diese harten Ausbaubedingungen, von denen ich gerade gesprochen habe, in die Lizenzen reinzuschreiben. Mhm. Und wie gesagt, wenn am Ende da 98% Bevölkerung stehen, mit irgendwelchen Messverfahren, die auch in den Bedingungen gar nicht genau definiert sind. Weil wir wissen selber, wie die Automobilindustrie bestimmte Messverfahren ausgelegt hat. Das wird in der Mobilfunkindustrie nicht anders sein. Auch die werden zu ihren Gunsten messen. Und dann haben wir entweder eine jahrzehntelange Diskussion darüber, wie man richtig messen müsste, die dann durch die Instanzen in die Gerichten hoch und runter geht. Oder wir haben eben den Effekt, dass der Staat den schlechten Netzausbau akzeptieren muss. Also wenn er 98% reinschreibt, am Schluss dann 95% bekommt. Und das kann es nicht sein. Richtig. Deswegen klare Hoffnung von mir, dass der politische Prozess noch ein bisschen weitergeht und eben die Regierung wirklich über die Bundesnetzagentur sehr, sehr harte Ausbauverpflichtungen in die Lizenzbedingungen reinschreibt, die eben eher auf 98% Fläche hinauslaufen als auf 98% Bevölkerung. Und dann die Netzbetreiber eben mit dem eingesparten Geld, also weil sie einfach weniger für Lizenzen ausgeben, eben wirklich anschließend einen guten flächendeckenden Ausbau in Deutschland auch leisten können.
Wird sich auf der Tarifseite nächstes Jahr was tun?
Ja, tariflich ist natürlich so, dass wir in jetzigen Regulierungsbedingungen, die eben kostengünstig sind für die Anbieter, natürlich weitere Preissenkungen sehen werden. Also beim Datenvolumen wird es halt weiterhin so sein, dass man künftig für dasselbe Geld mehr Volumen bekommt. Auch weil die Netzbetreiber Effizienzvorteile aus der Technologie zunehmend nutzen können. Mhm. Also 4G ist ja für immer höhere Datenraten geeignet. Viele Netzbetreiber haben ja bis heute nicht alle Carrier aufgeschaltet, die sie bei den letzten Auktionen ersteigert haben. Genau. Wenn sie das nach und nach tun, können sie damit hoher Effizienz große, große Datenmengen in die Luft pumpen und entsprechend günstig auch ihre Kunden versorgen. Das heißt, ich erwarte, dass halt die Datenpakete auch größer werden. Und wir im kommenden Jahr also Tarife, die unter 10 Gigabyte anbieten, nur noch im Einsteigerbereich sehen. Und das Groß eben der Tarife, also durchaus so im Bereich zwischen 10 und 100 Gigabyte sich abspielt. Auch die unlimitierten Tarife erwarte ich, dass die kostenmäßig noch ein bisschen nach unten gehen.
EU-Roaming ist ja nicht mehr ganz so das Thema. Haben wir ja mittlerweile quasi Roam like at home. Aber eine Änderung gibt es natürlich. Nächstes Jahr, Ende März, der Brexit. Was passiert denn dann mit dem jetzigen regulierten EU-Tarif in Großbritannien?
Ja, du musst mal abwarten, was mit dem Brexit passiert. Ja,
stimmt natürlich.
Also von hart über weich zu gar nicht sind da ja im Moment, glaube ich, weiterhin alle Varianten im Gespräch. Also sollte es zum harten Brexit kommen, wird es natürlich auch zum harten Großbritannien-Aufschlag kommen. Also dann fürchte ich ja, dass dann Großbritannien von der jetzt EU-regulierten allergünstigsten Zone, also sofort nach Welt 4 wandert. Also man dann, sollte man in Großbritannien sein deutsches Handy zücken, ähnliche Tarife zahlt, wie man es vielleicht derzeit noch in Kuala Lumpur oder in Australien tut. Bei einem weichen Brexit kann ich mir auch vorstellen, dass halt Großbritannien tatsächlich im mobilfunkregulierten Bereich verbleibt und sowohl die Engländer bei uns in der EU als auch die EU-Bürger in England weiterhin von den regulierten Roaming-Tarifen profitieren. Aber das ist jetzt eben der Unterschied zwischen hart und weich und mein noch steht auch immer das No-Brexit-Variante zur Diskussion. Gerade wenn man sich jetzt im Parlament nicht einigt in England, dann wird man doch nochmal abstimmen. Also von der Bevölkerung her gehe ich von aus. Und die Nicht-Einigung im englischen Parlament ist ja kein so unrealistisches Szenario.
Das ist richtig. Gut, dann sind wir doch eigentlich durch. Dann hast du noch ein Thema,
ein
wichtiges?
Thema noch,
dann
ja.
Bringen wir das dann noch.
Ja, aber bei der EU-Regulierung, was jetzt ja nächstes Jahr auch kommt, ist die Vergünstigung der Auslandsgespräche vom Handy.
Das stimmt,
aus.
Ja.
Also das war die Lücke, die ich glaube ich schon vor 10 Jahren, als das mit der EU-Regulierung, Roaming-Regulierung losging, beschrieben hatte, dass also diese Auslandstelefonate irgendwie vergessen worden sind. Dass man die jetzt reinnimmt und da auch einen Preisdeckel setzt, halte ich für sehr richtig. Dass man es überhaupt vergessen hat und dass man nicht einfach Call-by-Call einführt, was ja ansonsten sehr erfolgreich war, halte ich für falsch. Aber immerhin macht man jetzt in dem Bereich auch was. Und das andere Thema ist natürlich, ich erwarte auch, wenn dann die Auktion Anfang des Jahres hoffentlich über die Bühne geht, mit hoffentlich, wie gesagt, sehr harten Versteigerungsbedingungen, dafür eher günstigen Preisen, erwarte ich, dass auch nächstes Jahr bereits 5G in Deutschland ausgebaut wird.
Wäre ja wünschenswert. Also gerade auch, um mehr Kapazität zu schaffen.
Ja. Ich erwarte auch, dass Ende des Jahres dann bereits die ersten Endgeräte verfügbar sind.
Erste Hersteller haben es ja schon angekündigt für nächstes Jahr. Insofern bin ich da eigentlich auch ganz guter Hoffnung.
Genau, dann ist Deutschland auch mit dabei. Lassen wir uns da nicht auch noch abhängen. In Berlin gibt es auch schon ein Testnetz. Gut, das läuft im Moment noch ohne Kunden. Aber wenn dann eben kommendes Jahr die 5G-Endgeräte kommen, dann erwarte ich auch, dass es also da mit 5G dann richtig losgeht.
Wäre dann natürlich auch an der Zeit, dass Telekom und Vodafone endlich mal für alle Kunden auch bei Discountmarken das LTE-Netz öffnen, weil dann haben sie ja das 5G wieder als neues Premium-Netz, was dann erstmal nur in den teuersten Verträgen angeboten wird.
Das Thema steht erst recht an, zumal ja bei der Telekom auch die 3G-Abschaltung durchaus weiterhin in den AGB drin steht. Und wenn die jetzt ja für 2020 oder 2021 vorgesehen ist, also gleichzeitig 3G abschalten und 4G aufschalten, weil spätestens dann muss man es ja tun am selben Tag. Also das sollte die Telekom nicht tun, dass sie das am selben Tag umschaltet, wie man es ja bei DVB-T mit diesen kurzen Umstellungszeiten hat zwischen DVB-T und DVB-T2. Da sieht man ja auch, wie viele Kunden verloren gehen, wenn man dort den Parallelbetrieb nicht lang genug macht.
Genau.
Also da, und gerade in dem preissensiblen Segment der eher Discounter-Kunden, im Zweifelsfall jagt man die Kunden dann nur zur Konkurrenz, das sollte auch die Telekom wissen. Also, dass die Congstar jetzt kommendes Jahr durchaus auch auf LTE sicherlich nicht bei 200 oder 500 Megabit pro Sekunde, sondern vielleicht eben bei 50 gedrosselt aufschaltet, das sollte die Telekom auf jeden Fall sich als Ziel setzen.
Also nicht nur in den All-Net-Flats, wie es ja momentan schon optional geht, sondern eben auch in günstigeren Tarifen und für Prepaid natürlich auch.
Ja, genau.
Gut, dann danke ich dir soweit und natürlich auch unseren Hörern, dass sie zugehört haben. Für Fragen, Kritik und Anregungen sind wir immer offen. Gerne an die E-Mail-Adresse podcast@helltarif.de. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ja, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und hoffe auch, euch im kommenden Jahr als regelmäßige Leser und Hörer zu behalten.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf telltarif.de.